Hallo, liebe Zuschauer, hallo Ivan, hallo Yvonne, Martha und Wolfgang, hallo alle zusammen.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo.
Ja, Ivan, ich freue dich, dass wir dich das erste Mal interviewen können und ich bin richtig gespannt drauf, wie es werden wird. Und Wolfgang fängt mit den Fragen an.
Hallo Wolfgang, hi.
Hallo, Ivan. Also gehen wir gleich in Medias Res. Was ist für dich Erleuchtung?
Eine Begrifflichkeit im Grunde, die auf was hindeutet, was man nicht beschreiben kann. Man kennt es vielleicht am besten mit Shift im Bewusstsein beschreiben. Aber im Grunde ist es eine Begrifflichkeit.
Was ist denn das für ein Shift, der da passiert? Von wo nach wohin?
Ich würde mal sagen, vom kleinen Ich ins große Ich. Von der Auflösung beziehungsweise der Durchschauung der Illusion, zurück zu unserem wahren Sein, zu unserer wahren Natur, die so viel größer ist, als unser kleines Ich uns vorgibt zu sein. Das wird halt mit Erleuchtung oder Erwachen umschrieben, aber im Grunde sind es auch nur Wörter.
Aber es ist schon ein großer Unterschied, nach der Erleuchtung da zu sein.
Im Grunde wie eine 360-Grad-Wendung. Man kommt wieder dort an, wo man vorher gewesen ist. Es ist aber trotzdem alles ganz anders. Aber es bleibt beim Gleichen. Ich kann mich erinnern, wann das bei mir gewesen ist, war es so, dass das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mal herzlich zum Lachen begonnen habe, weil ich mir gedacht habe, es ist so eine Größe, die gerade passiert ist, aber im Grund war es auch wieder nichts. Ja, ich kann es schwer beschreiben.
Aber man kann schon sagen, da ist etwas passiert und es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Oder gibt es überhaupt Wege dorthin?
Also, klar, ich könnte jetzt sagen, da ist niemand, der irgendwas erreichen könnte hin und her, aber das möchte ich mir eigentlich ersparen. Wege zum Erwachen, zum Erleuchten kann es im Grunde auch nicht wirklich geben. Man kann vielleicht einfach nur beschreiben, was unmittelbar scheinbar mit einem geschieht. Und das ist im Grunde auch wieder alles. Also ob sich das bei wem anderen auswirkt, ob das irgendeine Veränderung initiiert, ob es da zu einem Shift kommt oder nicht, das kann man alles nicht sagen. Bei mir ist es einfach so eine Art persönliche Motivation, wieso ich das mache, weil es für mich einfach nichts Größeres gibt, nichts Wunderbares. Und ich halt versuche, so viel möglich Menschen wie möglich daran teilhaben zu lassen, auch wenn es im Endeffekt ein sinnloses Unterfangen ist. Aber es gibt so den inneren Call, der einfach sagt, bitte. Das ist wohl das größte Geschenk auf Erden. Ja, das ist so der Call.
Wie kann man denn Sucher motivieren, etwas zu machen, was doch eigentlich sinnlos ist?
Aufs Herz hören. Und ich glaube, das Herz ist dann die größte Motivation, die einen dann immer wieder sagt, gib nicht auf, bleib dran. Hör irgendwie auf deine Intuition und auf deine innere Stimme, so war es zumindest bei mir, die einfach nicht ablassen hat, weil unsere wahre Natur in uns schon drinnen schlummert. Von dem her wissen wir eigentlich, was es ist. Und ich glaube, dieses Wissen, was in uns gespeichert ist, lasst uns einfach auch nicht vom Weg abkommen, sobald man mal sich da vielleicht ein kleines Fenster geöffnet hat und man den Weg beschreitet.
Was das Aufwachen betrifft, so sagen, also die einen sagen, da wacht niemand auf, oder wenn man die Frage stellt, wer wacht denn nun auf? Die einen sagen, da wacht niemand auf. Andere sagen wiederum, der Mind, der Verstand wacht auf. Wie ist das für dich?
Im Grunde stimmt alles. Man kann es immer runterbrechen und sagen, okay, da ist niemand, der erwacht, es gibt keinen Handelnden. Das stimmt natürlich alles, weil das, was geschieht, ist einfach unfassbar, ungreifbar. Tatsächlich erscheint aber trotzdem im relativen Geschehen sowas wie Handlung, sowas wie eine Person, die durchs Leben schreitet, die auf der Suche nach Liebe ist, die Angst hat vor Schmerz, die sein Bestes gibt, die erwachen möchte. Aber natürlich vom absoluten Standpunkt gesehen, ist es einfach das, was scheinbar geschieht. Mhm. Es scheint eine Widersprüchlichkeit in sich zu sein, aber anscheinend gibt's auch Widersprüche, die parallel geschehen. Mhm. Also das Relative und das Absolute gleichzeitig.
Ich komme deswegen drauf, weil es ja wahrscheinlich die Mehrheit der Lehrer gibt, die können ziemlich genau sagen, wann sie aufgewacht sind. Also da würde man ja vermuten können, dass der Lehrer aufgewacht ist, oder?
Ja, ich weiß nicht, sicher. Klar, wenn man es an einem Ereignis festsetzen möchte, hat es das bei mir auch gegeben. Das war ein Shift, der passiert ist, den ich versuchen kann nachzuerzählen, wobei das auch nicht fassbar ist. Es ist eher so gewesen, wie wenn sich das Relative im Absoluten auflöst und dann haut es einen wieder zurück ins Menschsein und alles an Geschichten und Illusionen ist weg, ist verschwunden. Oder so wie wenn du von einem Turm runterspringst und der Turm ist aufgebaut aus lauter Erwartungen und Konditionierungen und du fliegst runter und dir wird klar, du wirst gleich zerschellen, aber irgendwie fängt dich das Leben auf und du denkst ja plötzlich, während du fallst, hey, ich bin safe, das Leben kümmert sich um mich, ich brauche gar nichts tun. Alles, was ich so an Erwartungen gehabt habe und an allem, was ich festgehalten habe, bringt im Grund nichts. Ich bin in Mutters Schoß sozusagen.
Ja. Gibt es noch andere Kriterien, nach denen man beurteilen könnte, wie Aufwachen sich im täglichen Leben auswirkt?
Innerer Frieden, Stille im Grund, die eigentlich immer da ist und die alles durchdringt und überlagert. Selbst wenn es jetzt noch an der Person des Ivan Konditionierungen gibt oder mich auch noch Sachen triggern oder mal ärgern oder struggeln, ist trotzdem immer im Hintergrund dieser Frieden, der einfach da ist und der mich selber dann eigentlich anlächelt und sich denkt, bitte mach da jetzt nicht so einen Stress, es ist doch eh alles gut. Aber diese Programmierungen und unsere Genetik und von mir aus Reinkarnationen, die haben uns halt alle so geprägt, dass das einfach noch im Relativen mitschwingt. Klar wäre das schön, wenn man das auch auflösen könnte. Ich bin natürlich noch immer dran, aber aus absolutem Standpunkt ist alles gut.
Gibt es denn Menschen in deinem Umfeld, die gemerkt haben, dass bei dir etwas passiert ist? Klar. Dass die sagen würden, du hast dich verändert?
Ja, sicher.
Gerne mit dir zusammen oder Ähnliches?
Ja, beides. Freundschaften sind auseinandergegangen, neue Freunde sind gekommen. Mein Umfeld hat natürlich darauf reagiert, indem sie sich dachte, am Anfang habe ich so die Anfangseuphorie gehabt und habe mir gedacht, ich müsste das jetzt immer jedem erzählen und so dieses Missionarische. Von dem bin ich aber dann wieder abgekommen, weil ich mir gedacht habe, das bringt gar nichts. Also wenn wer am Pfad ist oder sich dafür interessiert, passt. Wenn ich ins Gespräch komme, wenn es nicht so ist, dann rede ich auch nicht drüber. Also da halte ich mich eher anonym.
Ja, da kommt man zu einer allgemeinen Frage. Wie kann denn Spiritualität gelebt werden? Also erzählt man gar nichts darüber oder ein bisschen was oder nur speziellen Leuten oder nur einen Satz sagen? Oder?
Eine Spiritualität selber ist im Grunde auch wieder ein Konzept. Bei mir war es eher so, dass das Aufwachen unabhängig von der Spiritualität passiert ist, sondern die Spiritualität im Grunde erst nachher gekommen ist, wenn man damit bezeichnen möchte, dass man sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt. Ich komme eigentlich aus dem Schamanismus und habe durch die Natur meinen Zugang gefunden, indem ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich im Wald gehe und dort spazieren gehe oder auf einem Berg oben bin, die Energie der Natur schon diese Stille ausstrahlt, die mich einfach so übermannt hat, dass ich mir gedacht habe, ich hätte gern einen Zustand, der dauerhaft so wäre. Das war so mein Call, den ich gehabt habe. Und dann bin ich erst irgendwie auf spirituelle Themen gekommen, bin dann erst drauf gekommen, dass es sowas wie Erwachen überhaupt gibt. Und bin dann halt auch alles Mögliche durchgegangen, also von der fernöstlichen Spiritualität über die westliche Mystik, alles, was halt so zum Thema dazu passt, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich natürlich auch gedacht habe, ich könnte mir was rausholen daraus. Tatsächlich habe ich mich aber damit dann beschäftigt, weil mich vieles andere einfach nicht mehr interessiert hat. So die oberflächlichen Themen des Alltags, die haben einfach nicht mehr so eine Bedeutung gehabt. Oder auch so politische Themen. Das ist erst nachher wieder alles zurückgekommen. Also nach dem Erwachen bin ich dann erst wieder reingekommen ins Menschsein, in die alltäglichen Themen, in das alltägliche Leben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen auf der Suche gewesen bin, war mein Fokus halt auf der Spiritualität, nennen wir es mal so. Jetzt
Hattest
ist für
du Lehrer?
Mich alles spirituell eigentlich. Mhm. Ja.
Hattest du Lehrer? Also wo du dann zu Satsangs oder anderen Treffen gegangen bist?
Klar, aber das waren eher also literarische Lehrer, denen ich halt begegnet bin. Osho zum Beispiel, Ramana Maharshi, Nisargadatta. Das waren so die prägendsten Lehrer, die ich gehabt habe. Ich habe mir dann natürlich auch sehr viele Satsang-Videos angeschaut und da gibt es ja auch jede Menge. Und ja, aber im Grunde so richtig einen Lehrer habe ich jetzt nicht gehabt. Es war halt immer schön, die Resonanz zu finden in den Texten drinnen, auch in so alten vedischen Texten oder in den alten Giten. Das habe ich einfach schön gefunden und nach dem Erwachen noch viel schöner, weil ich dann einfach die Begeisterung entdeckt habe, wie schön man was umschreiben kann, was man im Grunde auch gar nicht in Worte fassen kann. Also wenn man sich so jahrtausende alte Giten durchliest oder auch westlich-mystische Texte, dann finde ich das einfach toll, wie das, was nicht gefasst werden kann, umschrieben wird. Ja.
Du hast ja erzählt, dass es jetzt Videos gibt, wo du auch, die du auch gesehen hast. Und da gibt es ja sehr viele Videos heutzutage. Was würdest du denn Suchern empfehlen, was sie tun könnten oder sollen?
NetzTV würde ich empfehlen und da mal die Liste an Speakern durchgehen und einfach mal schauen, wo die Resonanz hingeht. Ich finde das so ein geniales Medium. NetzTV hat mir sehr viel geholfen, weil es auch dieses breite Spektrum aufzeigt von pointierter Non-Dualität bis hin zu fernöstlicher Spiritualität ist alles dabei und ja, tolles Medium.
Ja, und da erfährt man dann sicherlich auch, dass es sehr viele verschiedene Richtungen gibt. Und du hast vorhin von dieser Stille gesprochen, die immer da ist, oder die Präsenz, die immer da ist. Wie würdest du beschreiben, so Begriffe wie Gewahrsein oder Bewusstsein und spielen sie überhaupt eine Rolle für dich? Sind sie das, was wir sind, Bewusstsein oder eben
ja,
nicht?
Ja, schon. Das hat für mich früher mal recht plakativ geklungen. Alles ist Bewusstsein oder alles ist Geist. Tatsächlich habe ich aber gemerkt bei mir, dass im Laufe der Zeit das scheinbar Materielle immer mehr abgefallen ist. Man kann schwer in Worte fassen. Aber alles ist Bewusstsein oder alles ist Geist, trifft es im Grunde am besten. Selbst wenn ich jetzt da auf den Stuhl drauf klopfe, fühlt sich das natürlich materiell an. Meine Hände klopfen drauf und da gibt es eine Resonanz. Meine Finger leiten die Signale weiter. Aber im Grunde hat für mich die Materialität ihre Festigkeit verloren. Ich kann es schwer beschreiben. Es ist so, wie wenn alles, klingt komisch, eindimensional wäre. Wie Bewusstsein, in dem alles erscheint, auch wenn es Materie ist oder auch wenn ich hinschaue, hat so diese Dimensionalität verloren. Und das macht auch keinen Unterschied, ob ich mich jetzt so und im Tagesbewusstsein wiederfinde oder ich träume recht klar, mich im Klartraum wiederfinde oder auch bei mir im Tiefschlaf immer so ein Grundgewahrsein ist, was auch immer so mitschwingt. Also selbst wenn ich im Tiefschlaf bin, ist eher so, wie wenn das Empfangsgerät auf Standby geschalten wird, aber dieses ist trotzdem noch an ist. Und das verändert sich halt. Ja, aber ich mache keinen Unterschied. Ob ein Gedanke auftaucht und der jetzt im Feld des Bewusstseins da ist, oder ob ich dieses Handy in die Hand nehme, ja, ist halt irgendwas.
Ich habe dazu zwei Fragen. Die erste wäre, du sagtest, alles ist Bewusstsein, also auch der Stuhl. Oder ist dann alles Bewusstsein, der Stuhl, der Gedanke, Essen, Trinken, Menschen?
Genau, alles. Ja. Wobei Bewusstsein auch wieder nur ein Etikett ist. Also sicher, man muss ja miteinander kommunizieren und jedes Wort ist im Grunde eine Konvention, was man darunter versteht. Aber ja.
Wir müssen ja reden irgendwie.
Wir reden, genau.
Dann habe ich noch eine Frage zum Tiefschlaf. Du meintest, da ist Tiefschlaf und da ist noch etwas dabei. Ist das denn dann Tiefschlaf, wenn noch etwas dabei ist? Tiefschlaf ist doch Tiefschlaf, da ist doch nichts, oder?
Genau, ja. Es ist nichts da, aber es ist. Gewahrsein würde es jetzt auch nicht treffen. Eben, so wie wenn das Empfangsgerät gerade auf Pause gestellt ist, es empfängt nichts, es kommen keine Eindrücke rein, aber es läuft im Hintergrund, vielleicht so, ich weiß es nicht.
Ja, und wer nimmt das dann wahr, was da im Hintergrund ist? Du sagst ja, da ist etwas, da muss da jemand sein, der das wahrnimmt.
Das Body
Mind. Und wer das registriert?
Na, das Body Mind System wird das halt registrieren und das noch irgendwie ins Bewusstsein weitergeben, ich weiß es nicht.
Naja.
Ich finde es selber ein spannendes Thema, mit dem ich mich gerade ein bisschen beschäftige oder dem nachgehen möchte. Ich kann mehr dazu eigentlich nicht sagen.
Für viele Lehrer ist die eigene Erfahrung essentiell. Das muss eigene Erfahrung sein. Jetzt gibt es ja andere Lehrer, die sagen, Erfahrung ist schon die erste Täuschung. Was sagst du denn dazu? Wie ist das für dich?
Auf relativer Ebene gibt es sowas wie Erfahrung oder auch, was ich vorher beschrieben habe, die Dimensionalität verliert sich irgendwie. Bei mir war es so, es gab am Anfang eher so eine Art Kopferwachen, wie es dieses Ereignis gegeben, also diesen Shift gegeben hat. Und dann bin ich draufgekommen, dass der Weg immer mehr ins Herz geht. Weg klingt jetzt natürlich auch wieder blöd, aber ich kann es trotzdem beobachten, dass immer mehr der Fokus ins Herz geht und alles andere, was so der Verstand scheinbar realisiert hat, immer bedeutungsloser wird. Oder auch diese Spiegelungen, die sich dann öfter mal gezeigt haben, auch wenn man es jetzt nennt, die dunkle Nacht der Seele, die Prozesse, die damit verbunden sind. Es war dann schon so, dass sich dann oft diese Geschichten, die am Ivan festgeklebt haben, noch aus seiner Konditionierung doch dann immer noch gezeigt haben. Zwar aus einer Stille getragen, aber trotzdem waren sie präsent oder wollten sich nochmal wie eine große Welle aufbäumen und nochmal ihre Macht zeigen. Und das sagt immer mehr ins Herz rein. Ja, möchte man es Prozess nennen? Ich weiß es nicht. Ich kann das nur beobachten.
Ja. Wie ist das denn, wenn dann Gefühle auftauchen oder Körperempfindungen? Wie war das bei dir? Wenn dann Gefühle auftauchen, wie gehst du damit um, wenn da Gefühle oder Körperempfindungen so spielt, dass es keine Rolle, sind die nur da und fertig? Oder arbeitest du damit oder hast du damit gearbeitet? Oder?
Na, beides eigentlich. Also ich nehme sie natürlich wahr, wahrscheinlich auch durch diese Präsenz oder Stille sind die Gefühle vielleicht sogar noch deutlicher da wie damals, wo ich vielleicht öfters mal versucht habe, sie zu verdrängen oder sie wieder irgendwie zu schubladisieren. Und jetzt, wenn jetzt Gefühle da sind, dann sind sie einfach präsenter da. Sie nehmen einen gewissen Raum ein, einen gewissen Teil des Feldes. Klar, und dann sind sie da und dann sind sie auch wieder weg oder zeigen mir was auf oder wollen mich irgendwo hinbringen. Schön, dass es Gefühle gibt. Ja.
Ja. Dann können wir auch gleich fragen, wie es dir jetzt geht oder wie du dich jetzt fühlst.
Ja, mir geht es im Grund immer gleich. Klar ist es für mich jetzt eine ungewohnte Situation, jetzt mit euch zu sprechen. Das bin ich nicht gewohnt und klar ist da eine gewisse Aufregung da. Ja, aber das spielt auch keine Rolle, ist einfach da, ist auch gut. Ja.
Und ich habe bei dir auf der Webseite gelesen, also Non-Dualität, das Wort kennt man ja, aber du hast das zusammengebracht mit holistischer Non-Dualität.
Ja.
Wo ist da der Unterschied? Also holistischer ist ganzheitlich, oder?
Genau, ich habe den Begriff ganz gut gefunden, weil mir oft vorkommt, dass es so Schubladen irgendwie gibt. Also eben, man ist Non-Duality-Speaker oder man ist jetzt Satsang-Lehrer oder man ist Mystiker oder im Grunde die Essenz ist immer die gleiche, überall. Und ich finde, holistisch trifft es am besten, weil ich mich jetzt auch nicht in eine Schublade reindrängen kann. Ich könnte jetzt mit euch einen Talk machen, wo es niemanden gibt, der irgendwas sagt und auch nichts tut und jede Antwort von euch wird mit dem abgeschmettert sozusagen, dass da im Grund keiner ist, der irgendwas erreicht. Wie gesagt, das stimmt ja auch alles. Auf der anderen Ebene rede ich auch gern drüber und rede auch über meine Gefühle oder rede auch darüber, was mit mir jetzt noch geschieht. Und das habe ich halt in dem Wort umfasst. Holistisch, ja.
Ja, und ich habe gelesen, vor ein paar Tagen hast du auf Facebook einen Satz, muss man eben rausfinden. Der Wald ist das Krankenhaus unserer Seele von Hubert Maria Dietrich. Also du bist auch Naturwissenschaftler, oder? Kann man das so sagen? Oder ist es
Nee, ich bin Jurist.
Jurist, okay.
Genau. Ich arbeite aber sehr viel schamanisch und da spielt die Natur eine große Rolle. Ich bin in der Natur drinnen. Ich liebe die Energien der Natur. Ich liebe Pflanzenwesen und Naturwesen und die Mystik des Alltags. Und wie ich vorher schon kurz angerissen habe, bevor es überhaupt zu dieser ganzen Erwachensthematik bei mir kam, habe ich immer schon aus der Natur die größte Kraft geschöpft. Ich war früher schwer depressiv und die Natur hat mir dann den Weg eigentlich wieder zu mir selber zurückgezeigt und deshalb das Zitat.
Naja, schön.
Und auch wenn ich jetzt irgendwie in den Wald reingehe, also ich gehe in den Wald rein und sobald ich nur über die Waldgrenze drüber gehe, spüre ich schon diesen Urpuls der Natur, der seit Menschheitsbeginnen oder seit Beginn der Existenz immer in diesem gleichen Urpuls schwingt. Und das ist irgendwie dieser Puls der Stille, der auch für viele Menschen spürbar ist, die überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun haben.
Also wenn du jetzt im Wald bist, also bei mir geht das manchmal so, wenn ich im Wald bin, habe ich das Gefühl, also die Pflanzen und die Bäume und so, die verändern sich ja. Also bist du die Veränderung oder die? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin das, was sich nicht verändert und die Bäume sind auch da. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt.
Ja, das ist eben das große Wunder des Seins, auch diese Veränderung. So, wenn man durch den Wald geht und sich denkt, Wahnsinn, der Wald war vor ein paar Monaten noch ganz anders, jetzt hat er ein anderes Erscheinungsbild, die Blätter fallen ab, es ziehen sich die Energien immer mehr in die Erde zurück, es schwingt ein ganz anderer Puls. Ich gehe mittendurch, da ist vielleicht auch gar kein anderer Mensch oder irgendwas anderes aus unserer Zivilisation und ich bin mittendrin und ich bin das alles. Ich bin der Baum, ich bin das Blatt, was verwest und im nächsten Jahr sprühst vielleicht eine Frühlingsblume aus der gleichen Stelle raus. Und das ist eben dieses große Wunder. Und deshalb kann ich auch nicht aufhören, darüber zu reden oder diese Botschaft weiterzubringen, weil es einfach das größte Wunder ist, was vor unseren Augen sich abspielt, was aber leider Gottes anscheinend unser Body-Mind-System so verklärt, dass man das gar nicht mehr sieht.
Kommt das vielleicht auch, weil die Gedanken so laut sind und im Wald ist es so schnell?
Genau, sicher. Man lebt im Grunde nur immer in der Vergangenheit, projiziert die Sachen irgendwie in eine scheinbare Gegenwart, schubladisiert alles und kriegt dann vielleicht auch beim Waldspaziergang gar nicht mit, was gerade passiert, weil man dann schon wieder, weiß ich nicht, bei der Heimfahrt nach Hause ist oder beim Treffen mit den Schwiegereltern am Abend. In einer Scheinrealität, im Grund lebt man dann in einer Art Fiktion, würde ich sagen.
In einer toten Welt mehr, oder?
Wobei Fiktion auch, das Wort Illusion mag ich auch nicht so gern, weil das ja trotzdem Sachen sind, die geschehen. Auch die Illusion des Egos ist ja trotzdem das, was sich unmittelbar manifestiert in unserem Ausdruck. Ist es vielleicht auch nur illusionär, ist es trotzdem das, was halt so viel Raum einnimmt, dass halt gerade nicht mehr übrig bleibt, aber dann bleibt halt diese Illusion übrig. Aber das ist auch gut, dann ist halt die Illusion da oder die Fiktion. Schöner ist natürlich, wenn die Realisation kommt, dass nicht nur die Fiktion alles ist, sondern dass das halt einen Teil ausmacht von dem, was nicht beschrieben werden kann.
Da finde ich das Wort holistisch doch ganz gut, weil es schließt das ja mit ein, die Illusion,
genau,
oder?
Ja.
Ja, schön. Vielleicht kann ich noch kurz fragen, du hast ja eben über Geistwesen gesprochen. Wie meinst du das? Also ist das nochmal ein Unterschied oder es gehört auch so holistisch dazu? Oder also haben Bäume.
Ja, das gehört auch dazu. Früher habe ich mir oft die Gedanken gemacht gehabt, auch wie ich so begonnen habe, schamanisch zu arbeiten, gibt es Naturwesen wirklich? Oder wenn ich so Rückführungen gemacht habe, war das jetzt tatsächlich so? Oder ist das jetzt nur irgendwie eine Einbildung des Verstandes gewesen? Das spielt alles für mich überhaupt keine Rolle mehr, weil es einfach das ist, was passiert. Ich möchte nicht ein Etikett draufgeben. Wenn das für mich ein Naturwesen ist, was gerade erschienen ist oder dem ich gerade in meiner schamanischen Trommelreise begegne, dann ist es einfach auch da und präsent und nimmt seinen Raum rein. Und der andere wird vielleicht sagen, aber das ist ja gar nicht so, das ist ja nur eine Illusion. Nein, für mich ist keine Illusion. Ich bin da gerade in Begegnung, was auch immer das ist.
Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der sich sehr stark zurückgezogen hat, der hat in einem Haus ganz alleine gewohnt und war im Kontakt mit den Pflanzen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist ein Tick zu viel, weil er hatte kaum Kontakte. Oder kann das auch passieren, dass es so eine Art Flucht ist?
Ja, kann auch passieren. Kann ich aber auf der anderen Seite auch wieder gut verstehen. Ich habe einfach auch ein ziemlich guten Zugang zu Pflanzen oder zu Tieren, einfach dadurch, dass sie nicht sprechen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist eine ganz eine andere Art der Verbindung. Eine Stille, die einfach da ist. Oder auch ein Tier drückt man durch seine Art Sachen aus. die auch so schön sind und nicht wieder zugetextet werden durch Wörter oder durch Argumente oder Dinge, sondern das ist eine ganz eine andere Art der Begegnung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für den vielleicht auch einfach mal wichtiger gewesen ist, sich da ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ich umgebe mich gern mit Pflanzen.
Ja, der kam aus der Großstadt und war eine Zeit lang weg. Ist einfach okay. Okay, danke. Vielleicht möchte jemand anders jetzt was mal fragen.
Ich möchte anschließen, also ich kenne das auch, dass man, wenn man in den Wald geht, dann irgendwie in die Schwingung dieses, du sagst, diese Urpulsierung kommt, dass es also sehr angenehm ist und relaxend. Ich empfinde dann in der Natur, also Wald ist super, aber wenn dann noch Wasser dazu kommt, also ein See oder fließendes Wasser, irgendwie das ist dann nochmal ein extra Kick, finde ich. Also wie erlebst du das?
Auch so. Ich bin in Italien geboren und habe auch einen sehr starken Bezug zum Meer und zum Wasser und lebe halt jetzt in Österreich im Alpengebiet und bin halt dadurch durch eine andere Art von Natur umgeben. Das Wasser hat für mich noch eine größere Klarheit, auch wenn ich so aufs Meer blicke, dadurch, dass einfach weniger Sinneseindrücke auch sind. Also es ist einfach diese Glattheit eher oder dieses... Allein die Vorstellung, dass einfach alle Meere miteinander verbunden sind und das auch ein riesengroßer Organismus ist, reinigt mich der innerlich noch stärker. Beim Wald ist es halt eher so, dass ich halt mehr Naturinformationen bekomme oder dieser Puls halt ein anderer ist, weil halt die Bäume wachsen oder Blätter absterben. Beim Meer ist eine, wie wenn es eine andere Frequenz wäre. Auch wenn ich gehe gerne ins Meer rein, und taucht dann oft gern unter mit dem Kopf. Und mir kommt es dann so vor, wie wenn ich mich dann so im Wasser auflösen würde. Und so alles durchschwemmt, der Geist und der Körper, alles fließt in diesem Wasser drinnen. Und dann, ja, das kann ich gut verstehen.
Ja, das kenne ich auch. Also ich habe ja hier die Gelegenheit, öfters ins Meer zu gehen. Und das ist genauso, wie du jetzt sagst. Also so erlebe ich es auch, ja. Und es macht auch nochmal wirklich einen Unterschied. Ich schwimme gerne auch eben teilweise unterm Wasser, also ja, den ganzen Körper im Wasser, einschließlich Kopf. Und das ist nochmal was ganz Besonderes, ja.
Okay. Ich schwimme ja weiter raus.
Aha, ja.
Ich liebe dieses Gefühl so, wenn ich mal die denke, ich bin jetzt überall vom Meer umgeben, die Küste ist auch ein bisschen weiter weg.
Ja, das wird mir dann schnell ein bisschen unheimlich. Ja, okay. Du hattest am Anfang mal das Wort Sinn benutzt. Gibt es überhaupt was in deinem Leben, was Sinn macht, oder ist Sinn ein Begriff, den du sonst nicht benutzt, oder was würdest du unter Sinn verstehen?
Sinn und Unsinn, sozusagen. Ja, beides. Im Grunde ist alles sinngebend. Auf der anderen Seite, auf relativer Ebene, gibt es natürlich auch oft viel Unsinn, mit dem ich beschäftigt bin oder auch auf politischer Ebene, den man einfach mitbekommt. Ja, sind Worte. Ja. Sinn stiftet. Und nicht sinnstiftend, ja.
Arbeitest du auch als Jurist?
Ich arbeite in der Flüchtlingsbetreuung.
Seit 15
Jahren. Ich war früher in der Privatwirtschaft tätig, war da relativ erfolgreich, bis ich dann zum Glück einen ziemlich starken Burnout hatte, der mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Ein Knockout, der mich dann erst dazu gebracht hat, einen anderen Sinn im Leben zu suchen. Und der hat halt mein Leben gänzlich umgekrempelt. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür. Früher war es eine schlimme Zeit für mich. Ja, und damit habe ich dann auch die Juristerei im Grund lassen. Meine Motivation damals beim Studium war schon, Jura zu studieren, um den Menschen zu helfen. Der berufliche Alltag war dann halt leider gänzlich ein anderer. Da ging es nur um Streit und Maximierung des Gewinns von Firmen und Menschen. Und ja, das war dann nicht so mein Call.
Wie ist es jetzt in der Situation, wo es ja viel mehr Einschränkungen gibt und Maßnahmen, die man befolgen muss oder sollte, ob man es jetzt sinnvoll findet oder nicht, hat es auf dein Befinden eine Einwirkung, diese gesellschaftliche Situation, in der wir jetzt leben?
Im Grunde nicht, nee. Klar, man verfolgt so die Diskussionen, soll man sich jetzt impfen lassen oder nicht und diese und jene Bewegung, die es gibt, was verfolgen die für Ziele, aber im Grund ich werde da eigentlich nicht, also ich möchte auch nicht irgendwie Partei ergreifen für diese oder jene Richtung, ich beobachte es alles, interessiere mich dafür, aber das war es dann im Grund auch. Ich fühle mich nicht getriggert durch dieses oder jenes. Klar, was jetzt zum Beispiel die Impfungen betrifft, ich bin geimpft, habe mir auch meine Überlegungen gemacht, ist das gesund für den Körper, was macht das mit mir? Aber ich denke, es ist eh jedem so gegangen. Aus spiritueller Sicht hat es keinen Unterschied gemacht, nein.
Du hast auch das Herz erwähnt, also was heißt es jetzt aus dem Herz herausleben, aus dem Herzen herausleben? Betrifft das ein Wohlwollen allen Menschen gegenüber oder vielleicht würde man sogar sagen Liebe zu allen Dingen und Menschen? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, eine allumfassende Liebe, die auch mal verärgert sein kann. Also ich finde das Wort Stille trifft es besser. Es ist so ein Aufgehobensein im Weltengeschehen und einfach dieses Urgefühl zu haben, dass alles gut ist und dass alles perfekt ist. Und auch wenn es auf relativer Ebene mal nicht gut und perfekt ist oder wenn ich mal zornig auf wen bin, trotzdem mitzuerleben, dass das alles so ein wunderbares Geschehen ist, auch mit seinem relativen Ausdrücken, mit seiner Polarität, mit seinen einmal wird alles ganz eng, dann wird wieder alles ganz weit. Einmal bin ich verliebt, dann bin ich wieder auf irgendwas zornig. Das Herz ist im Grunde das Zentrum von dem allen, würde ich sagen. Wobei das Wort Herz auch immer nur, also von mir verwendet wird, weil sich da am meisten Menschen vielleicht darunter was vorstellen können. Und da ins Herz gehen, ja.
Hat dieses Herz irgendwie innerhalb des Körpers einen Resonanzpunkt im Besonderen? Also,
nee, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich habe es vorher kurz beschrieben, wo ich gesagt habe, ich bin am Anfang eher im Verstand erwacht und dann ging es immer mehr ins Herz rein. Beim Verstandeserwachen war es eher so, dass diese Programmierungen, Konditionierungen und dieser ganze Glaube an, ich bin ein kleines Ich, das durchs Leben geht, seine Entscheidungen trifft, versucht, das Bestmögliche draus zu machen, nie ganz ankommt, aber trotzdem immer irgendwie auf der Suche ist, das einfach weggefallen ist und ich dann plötzlich draufkomme, da ist nichts, da ist nur das hier. In jedem unmittelbaren Ausdruck. Und da hat es halt so Phasen gegeben. Es hat Phasen gegeben, da bin ich mir vorgekommen, wie wenn im ganzen Universum überhaupt nichts anderes mehr existent wäre, nur dieses Bewusstsein, was alles wahrnimmt. Das hat aber dann irgendwie zu so einer Art Einsamkeit geführt. Ich bin mir auch vorgekommen, wie auf der Spitze eines Berggipfels und ich nehme alles wahr, aber da ist niemand. Weil ich mir auch dann immer dachte, und eigentlich, wenn das hier das Bewusstsein ist, was alles erlebt und da ist sonst nichts, kann ich im Grunde mit niemandem auf der Erde dieses Gefühl tatsächlich teilen, weil ja da niemand ist. Alles erscheint nur. Und das hat dann irgendwie zu so einer Art Einsamkeit geführt oder zu so einer Art, ich habe mich dann auch ein bisschen zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, es macht ja alles keinen wirklichen Sinn mehr. Alles ist relativ, alles erscheint, es hat keine Substanz. Ich kann das, was ich erlebe, mit niemandem teilen, weil da ja niemand ist, beziehungsweise auch wenn ich jetzt mit wem drüber rede, Gesprochene immer für jeden anders ist, weil jedes Wort durch den Verstand interpretiert wird, durch deine Erfahrungen, durch die Erfahrungen von Wolfgang, und deshalb nie einer einen tatsächlich so erleben kann, wie man das selber erlebt. Und dann kam aber diese Herzensöffnung immer mehr, dieser Impuls, der gesagt hat, auch das ist gut. Es ist schön, dass ich diesen relativen Ausdruck in mir habe. Es ist schön, dass ich noch an Ziele glaube. Es ist gut, dass ich an mir arbeiten kann, dass ich sagen kann, ich darf nicht so ein Griesgram sein, sondern muss vielleicht wieder ein bisschen freundlicher werden oder mal Ziele stecke im Leben. Und das beschreibe ich gern mit dem ins Herz mehr reingehen, weil ich dann wieder mehr Freude am Leben kriegt. Also, es klingt komisch, aber mehr wieder ins Alltagsgeschehen eingetaucht bin und gedacht habe, super, es gibt nichts mehr zu erreichen. Auf der anderen Seite bin ich mittendrin, kann das alles bewusst miterleben. Ja, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Doch, da kommt einiges an. Noch eine Frage, was ist Meditation für dich? Also so einfach nach innen schauen und passieren lassen oder...
Beides. Also im Grunde könnte man sagen, alles ist natürlich Meditation, wenn man Meditation versteht als in Stille sein oder in die Stille reingehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt in den Wald gehe zum Beispiel und mich dort hinsetze und da in die Meditation gehe oder in die Stille, öffnen sich da in der Meditation wieder Subräume, das andere Felder der Verbundenheit, die jetzt im Alltag jetzt nicht so da sind. Also es gibt tiefere Ebenen, die es dann doch nur in der Meditation zum Erreichen gibt. Das finde ich ein spannendes Feld. Ich nenne als Beispiel zum Beispiel die Akasha-Chroniken her oder das kollektive Bewusstsein, dieses Vernetztsein mit allem. Und anscheinend gibt es da Möglichkeiten, da noch mehr hineinzugehen durch Tools, durch Meditation zum Beispiel, die dann dieses Feld immer mehr öffnet. Ich habe mich auch nicht sonderlich mit diesen Siddhi-Fähigkeiten beschäftigt, aber das geht so auch so in die Richtung, dass unabhängig vom Erwachen doch noch Möglichkeiten oder Schritte gibt, tiefer einzutauchen und das zu erforschen. Also für mich ist es eigentlich so ein Forschungsbereich.
Hast du die Frage, wer bin ich, hast du da Erfahrung mit, hast du die benutzt oder hat das keine Resonanz bei dir gehabt?
Schon, das ist, genau, das finde ich ist so die Hauptfrage gewesen, wo ich mir dann oft gedacht habe, das ist im Grunde die essentiellste Frage und ich habe mich früher nie damit beschäftigt gehabt. Oder es beschäftigen sich im Grunde so wenige Menschen damit, obwohl das eigentlich so die Basisfrage ist, die sich gilt zu stellen. Wer bin ich oder Selbsterforschung? Ich weiß es noch immer nicht, wer ich bin oder wer du bist oder was das hier alles ist. Ja, ich bin noch dran.
Ja, es geht ja auch nicht darum, das irgendwie in Worte auszudrücken, was man ist, kann man eh nicht. Aber irgendwie ein Hauch davon oder ein Geschmack davon ist ja doch auch irgendwie da immer, finde ich.
Oder wie es jetzt nach dem Tod weitergeht. Wer bin ich nach dem Tod, nach dem körperlichen Tod? Ja, keine Ahnung. Auch wir werden es sehen.
Ja. Okay, wenn jemand anders weiterfragen möchte.
Dann mache ich mal weiter. Ivan, merkst du, dass du jetzt durch diesen Switch sozusagen, der passiert ist, auch anders im Alltag handelst, als du es vielleicht früher getan hast, dass du das bemerkst?
Klar, bewusster einfach. Ich bin nicht mehr so durch die Geschichten des Minds abgelenkt. Ich bin mehr bei dem, was gerade passiert und bin deshalb bewusst, ich merke es zum Beispiel bei meinem Körper, man sagt immer so schön, der Körper ist der Tempel, das ist mir auch erst nachher bewusst worden, was damit gemeint ist, dass im Grunde mein Körper mich mein ganzes Leben lang begleitet, mir das erst alles erfahrbar macht und ich da eine ganz eine andere Resonanz zu meinem Körper gelangt bin, wie, ja, ich bin mein Körper und mein Geist und der begleitet mich, aber ich habe eigentlich früher nie wirklich verstanden, was damit gemeint ist. Oder auch wenn ich jetzt in die Begegnung mit anderen Menschen komme, dann poppt dieser Mensch, so wie du gerade, auf dem Monitor auf und da bist jetzt gerade du im Vollbildmodus und das ist das, was gerade passiert und da gibt es eine andere Verbindung, wie, weiß ich nicht, wie wenn ich das jetzt abtun würde oder wie wenn ich sagen würde, das bist jetzt gar nicht du, Martha, sondern das ist ja nur ein Bild von dir am Monitor und ein weiß ich nicht, so Geschichten irgendwie, aber ja.
Du meinst, du bist dann ja direkt gefühlsmäßig verbunden, mehr so körperlich.
Ja, wir teilen jetzt gerade das Feld gemeinsam, das finde ich super. Und wenn das Gespräch aus bist, bist du dann sozusagen wieder im Nichts verpufft. Bist vielleicht noch als Erinnerung da, aber ja, jetzt gerade bist du da.
Mhm. Und also das heißt, bist du auch dadurch in Bezug auf andere Menschen, ich sag mal, im Positiven beziehungsloser geworden, dass du einfach sagst, es kommt und geht, was gerade da ist, auch an Menschen gegebenenfalls?
Ja, das ist natürlich fürs Umfeld manchmal auch nicht unbedingt so leicht oder es ist was, an dem man knabbern kann. Ich meine aber nicht damit, dass mir dann die Menschen bedeutungslos werden, wenn sie nicht da sind, obwohl es eigentlich so ist. Menschen erscheinen und sind dann wieder verschwunden. Wenn ich zu meiner Frau sage, du, wenn du jetzt gerade nicht da bist, bist du einfach nicht da und hast für mich nicht so die Bedeutung, wie wenn du gerade wieder hier bist und wir miteinander reden. Manchmal habe ich früher gesagt, im Grund geht mir alles am Arsch vorbei. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, wenn die Sachen da sind, sind sie da. Wenn sie wieder aus dem Bewusstsein draußen sind, sind sie auch wieder weg. Ich mache mir dann keine großartigen Gedanken mehr über die Sachen, sondern dann sind sie halt anders.
Ja, die Erscheinung kommt und geht wie ein Bild, das kommt und geht dann, ne?
So wie bei den Emotionen, die dann vielleicht mit den Menschen verbunden sind. Klar kann ich dann über die Emotionen sprechen, die ich gerade zu der Person habe. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass es im nächsten Moment im Grunde auch wieder ganz anders sein kann.
Ja, ich meine, wenn sie ganz verschwinden würde, sage ich mal, durch Tod oder sowas, würde vielleicht schon ein Schmerz vermutlich auftauchen.
Ja, klar.
Ja. Aber
sie ist
du
trotzdem noch da. Sie ist aber trotzdem noch da. Sie ist dann halt nur als Gedanke da, als Erinnerung oder wenn ich ein Bild anschaue von ihr, dann ist sie als Bild gerade da, aber sicher körperlich ist sie dann nicht und es gibt natürlich einen Schmerz. Ja.
Aber sie ist sozusagen noch da, weil sie ja sozusagen, man kommt aus dem Ein, ist dann im Leben das Eine und geht wieder ins Eine. Letztlich ist ja die Energie, die Grundenergie des Menschen verschwindet ja nicht wirklich dann. Ne?
Genau, ja. Oder wenn ich über mich selber, auch ein bisschen komisches Beispiel, wenn ich über mich selber nachdenke, also über die Person Ivan, tauche ich dann gleichzeitig in meinem Gedanken auch wieder auf. Da gibt es mich sozusagen doppelt, nämlich als das Bewusstsein, der mich wahrnimmt und als Ivan, der im Gedanken erscheint. Also, oder wenn jetzt meine Mutter gerade in dem Moment über mich nachdenkt, dann tauche ich plötzlich als Gedanke im Kopf meiner Mutter, also im Bewusstsein meiner Mutter auf. Von dem her gibt es einen ja im Grund mehrfach. Und von, also deshalb kann man vielleicht verstehen ein bisschen, was ich meine. Alles ist Bewusstsein. Und das Materielle hat für mich irgendwie an Greifbarkeit verloren. Also diese Dimensionalität hat sich so verschoben, dass man einfach mehr auf mehreren Ebenen erscheint und irgendwo mittendrin ist man halt gerade als Empfangsgerät des Absoluten.
Ja, es gäbe da gar nicht so eine wirkliche Wahrheit, wer man oder wie man wirklich ist, weil es einfach immer die Erscheinung ist, die gerade in dem Moment kommt und dass die Wahrheit ist vielleicht dieses eine, was wir sind, was nicht beschreibbar ist, aber Die Form verändert sich ständig oder taucht in ganz verschiedenen Lichtern auf, egal, also auch wie du gerade sagst, wenn jemand anderes jetzt ein Bild von dir im Kopf hat, von Ivan, dann ist das dieses Bild, was er hat, aber was ist jetzt der wirkliche, weißt du, wie ich meine?
Genau. Ja. Ja. Von dem her, auch wenn mein Bewusstsein oder ich jetzt verpuffen würde, in dem, was Gott als kollektives Geschehen scheinbar passiert, also mich würde es, klingt auch komisch, mich würde es im Grunde nicht stören. Also dann geht es halt anders irgendwie weiter. Dann tauche ich halt gerade auf der Leinwand des Geschehens nicht auf und dann spuckt es mich vielleicht mal wieder raus in der einen oder anderen Art, vielleicht auch, wenn nur einer an mich denkt oder eben auch nicht. Das war oft, also auf dem Weg zum Erwachen hin, ist es oft ein schwieriger Punkt. Ich habe eh vorher kurz drüber geredet, wo man sich denkt, da ist ja nichts außer man selber, weil sich zwar vielleicht das kleine Ich aufgelöst hat, aber in diesem gemeinsamen kollektiven Feld sieht man sich aber trotzdem als Zentrum, nämlich als Zentrum, was alles rundherum wahrnimmt. Und das ist dann auch im Grund trügerisch. Im Grund spielt es auch keine Rolle, ob da aus diesem Bewusstsein heraus alles erlebt wird oder nicht. Es ist für mich im Grunde auch wieder so eine Art Anmaßung, die man selber hat ans Leben, indem man sich selber dann so ins Zentrum stellt und sich denkt, ich bin ja das Bewusstsein, was alles wahrnimmt und sonst, ja.
Ja, es gibt ja im Grunde genommen Millionen, Milliarden Menschen, die das alle aus ihrem Bewusstsein heraus erleben, aus ihrem Zentrum.
Ja, Menschen und auch Mineralien oder Pflanzen, also ja. Ich mache da gar nicht so einen Unterschied.
Das stimmt, wir wissen ja eigentlich gar nicht. Es gibt so tausende Sachen, die wir auch noch nicht mal wissen, was auch an verschiedenen Lebensformen oder an ja, Zusammenschlüssen, die es da auch in der Natur gibt. Und merkst du jetzt auch beispielsweise in der Flüchtlingshilfe, dass du, weil du sagst, du hilfst da Menschen, bist du da schon auch emotional oder in diese Geschichte involviert, dass du das Gefühl hast, ich muss da jetzt was bewegen oder ich muss dies und das für jeden machen, ich muss die sozusagen helfen oder sie vielleicht auch retten? Oder ist es mehr so eine einfach so ein Tun wie, es macht halt Spaß, aber ich, wie man vielleicht die Pflanzen gießt, es ist halt irgendwie eine Aufgabe, die man macht, die auch vielleicht schön ist, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht oder wenn es vorbeigeht. Ich weiß nicht, wie du, ja.
Na, beides gleichzeitig. Beides. Also es ist die Grundstille, die das alles erleben lässt. Und in dem taucht halt dann Flüchtlingshilfe auf und Engagement und Emotionen und alles Mögliche. Aber wie gesagt, das ist halt das, was passiert, wenn die Person dann aus meinem Zimmer draußen ist, ist sie im Grunde auch wieder verschwunden. Ich schleppe das nicht so nach, ich denke vielleicht mal kurz drüber nach, aber eine emotionale Bindung in dem Sinn gibt es dann nicht. Aber in dem Moment, wo die Person da ist, ich merke das auch oft an den Leuten, dass sie dann schon merken, da ist wer, der mir tatsächlich irgendwie mehr zuhört. Oder sie sind, also wir bieten auch kostenlose Beratung eben an, da ist nicht irgendwer, der irgendwas von mir will, irgendeiner, der mich schon wieder schubladisiert, der was von mir wissen möchte. Oder es ist oft so, dass Flüchtlinge sich sehr beobachtet vorkommen oder sehr analysiert. Das spielt bei mir im Grunde dann nicht so eine Rolle. Also der Mensch ist da, ich begegne ihm. Mich freut sehr, dass ich dem Menschen ein anderes Bild von uns Österreichern vermitteln kann, ein offenherziges Bild und keine Einschüchterung oder irgendeben jemand, der was von mir will, du musst jetzt dieses oder jenes tun, du musst dich jetzt integrieren, du musst jetzt Deutsch lernen, du musst dir jetzt eine Wohnung suchen, du darfst nicht so viele Kinder haben, du musst jetzt. Und so sehe ich mich irgendwie als Botschafter für mehr Herzlichkeit. Auf der anderen Seite spielt es auch wieder keine Rolle. Also ja, ist halt das, was gerade passiert. Ich denke auch öfter, wäre ich selber irgendwo in Afghanistan aufgewachsen, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt so humanistisch wäre, wie wer anderer, der gerade hier irgendwie in die Schule gegangen ist. Von dem her bin ich auch auf niemanden wirklich böse. Also ja, ich habe mal aufgehört zu schubladisieren und wenn es passiert, dann nehme ich das wahr, dass ich das gerade mache. Aber im Grunde ist es auch wieder gut so. Oder wenn das wer bei mir macht. spielt keine Rolle.
Bist du gedanklich noch in diese politischen Geschichten involviert oder geht es nur um den Menschen?
Ja, schon. Schon auch politisch engagiert. Ich sage immer das Gleiche, obwohl es im Grunde keine Rolle spielt, habe ich doch den Call, was am System zu verändern, mich gesellschaftlich einzubringen, aufzuzeigen, was mir nicht so gefällt, mich auch politisch zu engagieren, obwohl ich nichts damit erreichen möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendeiner Bewegung anhänge, die jetzt sagt, es muss was sein und das sind die Bösen und das sind die Guten und Donald Trump ist jetzt, isst Kinder oder isst keine Kinder oder trinkt das Blut. Das spielt alles keine Rolle. Ich kann aber auch nicht wegschauen. Also ich könnte, wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich nicht mehr für Politik und mache das bewusst, hätte ich trotzdem so eine innere Stimme, die mir sagt, es wäre nicht gut, wenn ich jetzt wegschaue. Ich weiß es nicht. Klingt vielleicht alles ein bisschen widersprüchlich. Ist halt so.
Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst.
Es verändert sich auch. Ich kann mich erinnern, ich habe mein böses Posting auf Facebook hinterlassen, in dem ich geschrieben habe, ja, alle, die sich da nicht impfen lassen, irgendwie sollen dann auch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Irgend so ein Schwachsinn. Und dann habe ich selber beobachtet, wie ich dann über dieses Zitat nachgedacht habe und dann immer mehr reinkommen bin, dass man dachte, siehst du, es ist interessant, dass mich das so getriggert hat zu dieser Aussage, dass ich das so gepostet habe. Auf der anderen Seite hat der Ivan als Person dann auch immer wieder eine andere Meinung zu Themen. Und dann, weiß ich nicht, damals war ich eher nicht so der Impfbefürworter. Wie gesagt, jetzt bin ich geimpft. Also ich kann gar nicht sagen, was die Person Ivan selber, wie sich die weiterentwickelt. Und einmal habe ich die Meinung, morgen habe ich vielleicht wieder eine ganz eine andere. Deshalb kann ich dann gar nicht so böse sein auf mich oder auf andere. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ja. Was sich der Verstand wieder zusammenzimmert aus den Informationen, die er mitbekommt.
Das heißt, es ist wirklich so, hat sich was seit diesem Switch oder seit dem ganzen Prozess auch in deinem äußeren Ausdruck verändert? Oder ist es wie vorher, dass einfach die Person Ivan abläuft, so wie jeher? Also, ja, sie schon.
Sie läuft auch wie vorher, aber halt aus der Präsenz heraus. Also ich bin halt im Hier und Jetzt, wenn man so nennen möchte, und renne nicht wie ein Roboter durchs Leben, der gar nicht mitbekommt, was tatsächlich ist, weil man immer nur in irgendwelchen Geschichten drinnen versunken ist, in Erwartungshaltungen, in einer Scheinwelt lebt. Die Person Ivan als Person ist natürlich trotzdem noch immer konditioniert oder geprägt oder hat diese und jene Meinung zu Themen, aber ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen das, was ich mir jetzt denke, oder das, was irgendwer anderer sich sozusagen denkt oder mitgibt. Das ist halt das, was in Erscheinung tritt. Und einmal bin ich eher impfängstlich, im nächsten Moment, jetzt denke ich mal wieder, ich bin froh, dass ich geimpft bin, sonst hätte ich keinen Arbeitsplatz mehr aufgrund der politischen Situation und den Vorgaben der Arbeitgeber und weiß ich nicht. Morgen denke ich vielleicht wieder ganz anders und sage, ich wandere in den Regenwald nach Brasilien aus und lebe dort und brauche diese Impferei gar nicht. Ich weiß es nicht.
Würdest du sagen, du kannst jetzt aber auch nicht sagen, dass durch diese Veränderung und diesen Switch du irgendwie, ich sag mal, keine Ahnung, ruhiger geworden bist oder offener oder irgendwie sowas so. Ich sag mal, sondern es ist so wie vorher im Grunde genommen. Also vorhin hast du ja
gesagt, beides gleichzeitig eben. Mhm. Also diese Grundstille, die ist immer da und die ist so, also ist einfach unbeschreibbar und umfasst alles. Eben dieses Absolute, wenn man es so beschreiben möchte. Auf der anderen Seite bin ich als Person jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, ausgeglichener, sagen wir mal, als vorher oder gehe nur noch mit einem liebevollen Dauergrinser durchs Leben und ärgere mich nicht, oder weiß ich nicht, das nicht, nee.
Und inwiefern, ja.
Wobei man das dann durchs immer mehr ins Herz gehen, natürlich schon auch diese Geschichten immer mehr abgefallen sind, die man halt so mitgeschleppt hat. Also die triggern mich dann natürlich nicht mehr so. Mhm. Tauchen dann auf und machen vielleicht noch einem was, aber dieses Grundherzgefühl ist ja trotzdem da. Das heißt, ich lasse meinen Zorn jetzt vielleicht nicht mehr so leicht an anderen Menschen aus, wie ich das vielleicht früher gemacht habe, sondern nehme das einfach in Gewahrsein auf, als da ist jetzt gerade wieder Zorn. Ich muss aber den Zorn nicht meinen Mitmenschen irgendwie umhängen, indem ich das dann nach außen lasse, sondern man einfach denkt, okay, das taucht gerade auf. Ja.
Und fallen diese Sachen auch, dass fallen dir, was gesagt, du arbeitest aber trotzdem immer noch an deinen, was auch immer, an deinen Prägungen oder an den Sachen, die auch vielleicht die Person Ivan irgendwie hin und wieder einschränken, kommen diese Dinge schneller oder mehr hervor oder dass du sie auch schneller durchschaust oder ist es im gleichen Tempo wie auch zuvor?
Ich finde, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Früher hat man leichter wegschauen können. Jetzt zeigen sich diese Prägungen irgendwie deutlicher. Dadurch, dass mir das Gewahrsein, diese Geschichten sozusagen oder diese Prägungen mehr in den Fokus nimmt, sind sie zum Teil heftiger wie vorher. Früher habe ich dann noch eine Ausredegeschichte mal dazu erfinden können und habe dann wegschauen können oder habe mir gedacht, das ist jetzt wegen irgendeinem Trauma da oder wegen diesem und jenen. Jetzt fallen die Geschichten weg. Die Emotion zum Beispiel bleibt dann trotzdem da und das macht es nicht unbedingt leichter. Also.
Und löst es sich dadurch dann aber leichter aus, auch durch dieses klare Sehen und Durchschauen? Dass es dann eher wegfällt danach, dass es weniger in Zukunft auftritt? Oder ist es einfach nur, dass man sich mehr mitbekommt und es bleibt aber?
Es hat seinen Platz trotzdem gefunden. Es muss sich nicht unbedingt auflösen. Also, mhm. Ja. Es würde mich freuen, wenn sich die Sachen auflösen, wenn ich noch ein besserer Mensch werde. Aber im Grunde ist es auch gut so. Also ja, ich weiß es nicht. Ist auch gut so.
Und war dieser, weil du gesagt hast auch vorhin, es sind Beziehungen auch oder Freundschaften auseinandergegangen. Manche von manchen Menschen musstest du dich trennen, manche sind hinzugekommen. War das auch speziell für die enge Familie, mit der man, ich weiß nicht, Frau, Eltern und sowas, eine besondere Herausforderung oder hat das alles, war da sehr viel Verständnis da und konntest du mit denen drüber reden oder war das mehr so für dich alleine?
Es ist eine große Herausforderung für mein Umfeld trotzdem noch, weil der Verstand immer versucht, es nachzuvollziehen, was bei einem geschieht. Und das ist im Grunde nicht möglich. So wie ich vorher kurz erwähnt habe, ich kann zu meiner Frau sagen, was ich für sie empfinde, dass ich sie liebe, dass sie da ist, dass ich es schön finde, dass ich das Leben mit ihr teilen kann. Auf der anderen Seite bin ich halt auch der falsche Mensch, der irgendwelche Zukunftserwartungen treffen kann und dann sagen kann, das wird aber in 10 Jahren noch immer so sein oder es kann nicht sein, dass ich vielleicht morgen wen anderen lieb. Und das macht es dann vielleicht nicht so einfach, mit mir umzugehen, weil halt vielleicht dieser Halt manchmal fehlt. Auf der anderen Seite kann man sich zumindest sicher sein, dass das, was ich unmittelbar ausdrücke, auch das ist, was gerade irgendwie passiert. Es ist vielleicht ein bisschen authentischer, macht es aber nicht unbedingt leichter.
Also du lebst dadurch wirklich weniger in der Zukunft oder der Vergangenheit, sondern wirklich im Hier und Jetzt und siehst die Welt dann auch aus dem Hier und Jetzt, was ja jetzt kommt.
Und weiß auch, dass die Person Ivan die Sache dann auch wieder morgen anders sehen kann. Also ich hoffe vielleicht heute, ich bespreche was mit meiner Frau und wir einigen uns auf ein Thema und morgen besprechen wir das wieder und ich habe eine andere Ansicht zu dem Thema und sie sagt zu mir, ja, aber gestern hast du noch ganz anders drüber geredet. Dann sage ich, ja, ich weiß, aber heute sehe ich es halt mal anders. Ich kann nicht an der Meinung von gestern festhalten, wenn ich es heute wieder anders sehe. Und es zeigt sich einfach anders.
Ja, weil einfach sozusagen das sich zeigt, was eben gerade ist, ne, was die Person Ivan ausdrückt, und du siehst es so ein bisschen getrennt voneinander, von dem, was du wirklich bist und was die Person ist oder ausdrückt, und dadurch hast du da gar kein Gefühl mehr, das ändern oder an irgendwas festhalten zu müssen, sondern es kommt halt, was kommt in dem Moment.
Genau.
Das ist richtig.
Es kommt halt, was kommt. Ich tauche halt sozusagen im Gespräch mit meiner Frau auf und habe diese Ansicht. Ich mache aber auch keinen Unterschied zwischen dem Ivan, der gerade redet, und der Ansicht meiner Frau zu dem Thema. Das ist also das, was im Bewusstsein auftaucht. Meine Frau hat diese Meinung, ich habe diese Meinung, das passiert gerade im Bewusstsein. Ja, deshalb bin ich meiner Frau dann auch nicht böse zu irgendwas, weil man einfach denkt, das erscheint gerade so bei ihr. Ja.
Das war wahrscheinlich früher anders, ne? Das
genau.
Hat sich auch einfach verändert.
Sehr stark verändert, ja.
Okay, ja. Danke.
Danke.
Hört sich mal an.
Eine Frage, die sich mir noch stellt, haben wir die Themen selbst in der Hand?
Ja, was ist das Selbst, was die Fäden zieht? Das ist die große Frage. Beides, würde ich sagen. Also man ist sowohl die Marionette als auch der Marionettenhalter, als auch das, in dem die Marionette erscheint. Ich weiß, das klingt jetzt wieder alles sehr plakativ, aber ich kann es halt auch nicht anders beschreiben. Selbst wenn die Illusion erscheint, ich bin der, der die Fäden der Marionette in der Hand hat, ist es auch das, was gerade geschieht. Ich mache da nicht so die Trennung. Dann bin ich auch gleichzeitig die Marionette. Ich bin aber auch gern der, der die Fäden in der Hand hält und versucht, was zu tun, was zu verändern, was zu bewegen. Gleichzeitig, wenn aus absoluter Ebene da niemand ist, der irgendwas bewegt oder verändert.
Der Philosoph Balzeka, der hat da, was das betrifft, so einen schönen Satz formuliert, weil er natürlich die Problematik auch kannte, hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht der Handelnde bin, also sinngemäß, ich weiß, dass ich nicht der Handelnde bin, aber ich handle immer so, dass ich das Beste für mich Mögliche tue. Hm.
Aus der Resonanz heraus, genau. Ja. Mhm.
Das fand ich einen sehr schönen Satz, der genau diese Problematik umschreibt.
Ja. Und lässt einen auch nicht in diese Passivität verfallen,
genau.
Ich kann ja eh nichts tun.
Genau.
Oder ich bin halt so mit meiner Persönlichkeit und
ja.
Das muss ich jetzt unbedingt so ausleben.
Ivan, du hast vorher mal den Begriff gebraucht, habe den Call. Das war, glaube ich, in Bezug auf politisches Engagement. Wo kommt, ich kenne das auch, also dass mich bestimmte Sachen anziehen. Woher kommt sowas? Kommt es, oder kann oder sollte man das unterscheiden, ob das aus der Individualität kommt, aus der Prägung, aus den Neigungen, oder kommt es einfach direkt aus dem Selbst für dich, also aus dem Ganzen oder aus dem Bewusstsein?
Klar kommt es aus dem Ganzen heraus und tritt in Erscheinung, nimmt aber dann so einen großen Raum ein, dass der Call mir dann halt sagt, geh zu dieser Demo oder lass deinen Unmut zu Sachen aus und vertritt deinen Standpunkt oder sag, es geht nicht. Also das, was sozusagen auf relativer Ebene in Erscheinung tritt und mich handeln lässt oder mir zeigt, ich finde es nicht okay, dass unsere, weiß ich nicht, Meere ausgeplündert werden oder nichts gegen die Klimaerwärmung getan wird, folgt aus dem Call heraus, lässt mich handeln. Gleichzeitig weiß ich aber, dass auch alles gut ist, dass ich damit nichts erreichen muss. ich muss damit nicht die Klimaerwärmung aufhalten. Ich muss damit nicht sorgen, dass in Österreich eine flüchtlingsfreundlichere Gesellschaft wieder zutage tritt. Auf der anderen Seite mache ich es. Weil mir diese innere Stimme oder Intuition, ich nenne es lieber Intuition, die Intuition mir sagt, mach das, bring dich ein, beschäftig dich oder beschäftig dich nicht nur mit Ramesh Balsekar, sondern auch mit politischen Themen. Schalt wieder mal den Fernseher an und schau dir irgendwelche Diskussionen an.
Du hast ja bestimmt dann auch mit sehr unterschiedlichen Mentalitäten zu tun. Wie siehst du das? Also wie ist das für dich? Es kommt doch immer alles aus dem einen, aber ganz in ganz unterschiedlichen, zeigt sich dann ganz unterschiedlich. Ne?
Macht gar keinen Unterschied. Also wie ich das vorher gesagt habe, ich bin halt hier in Europa geprägt worden und sozialisiert worden und deshalb habe ich vielleicht ein anderes Weltbild wie ein Bauer aus Afghanistan. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Grundtypen von Charakteren, die sich in allen Menschen widerspiegeln. Und das finde ich oft recht lustig zu beobachten, wenn ich mir denke, ah, der ist doch so ähnlich wie mein Nachbar, von dem, wie er sich gibt oder seinem Habitus oder seiner Denkrichtung, obwohl er vielleicht was anderes sagt. Und da sieht man wieder, dass egal wie vielfältig alle Menschen auf der Erde sind oder egal wie sie geprägt sind, im Grund alles das Gleiche ist. Also, wenn es da eine Resonanz gibt, komme ich in ein gutes Gespräch. Wenn es da eher einen Abstand gibt oder eine Vorsicht oder ich mir denke, der könnte jetzt vielleicht ein IS-Kämpfer gewesen sein, der sich da nach Europa eingeschmuggelt hat und ich merke schon, er hat so was Militärisches an sich, als Beispiel jetzt, ist da vielleicht dann eher auch wieder Vorsicht von meiner Seite oder eher eine Ablehnung auch da vom Gefühl her. Aber ja, Mensch ist Mensch, so würde ich es mal sagen.
Dann hat wahrscheinlich auch dieser Wahlspruch von Ganser, wir sind alle eine Menschheitsfamilie und sollten uns auch so behandeln, wenn es irgendwie geht, gegenseitig, untereinander, hat bestimmt Resonanz bei dir.
Ja, absolut. Genau. Vor allem, wenn wir doch alle irgendwie durchs kollektive Bewusstsein miteinander verbunden sind, sehe ich uns eigentlich als einen großen Organismus, der sich auch irgendwie gegenseitig beeinflusst. Sei es auch nur durch Gedanken oder durch Energien, die ins Feld eintauchen. Ich möchte jetzt gar nicht zu spirituell werden, aber anscheinend sind wir als Menschheit oder auch als alles, was auf der Erde lebt, ein großer gemeinsamer Organismus, der sich irgendwie beeinflusst.
Dann hast du vielleicht auch Sympathie für die Friedensbewegung.
Ja, okay. Klar. Schön.
Okay. Wenn jemand anders noch Fragen stellen möchte.
Vielleicht noch kurz was anderes. Ich habe in einem Video von dir gehört, dass eine Frau hat eine Kette von dir bekommen, die mit Stille aufgeladen war. Mhm. Also wie geht das? Oder ja, wie passiert das, Gegenstände aufzuladen mit Stille oder?
Ja. Also ich arbeite ja schamanisch, also körperlich energetisch, schamanisch und da sind Ebenen erreichbar, die man vielleicht vorher leicht übersieht, Schwingungsebenen, die im Körper gespeichert sind, die, wenn ich in der Präsenz mit der Person arbeite, deutlich spürbar sind, so wie wenn ich in den Wald gehe und ich berühre einen Baum, so auf die Art. Jetzt ist es auch möglich, dass ich, wie in dem Fall, eine Kette, einen Holzanhänger genommen habe und den in diese Schwingung reingebracht habe von der Stille, von der Meditation, von der Ausgeglichenheit und die Person beziehungsweise der Organismus von der Person das auch mitbekommen hat, wenn sie sich die Kette umgehängt hat. Wie das genau funktioniert, weiß ich selber nicht. Aber es scheint irgendwie eine Auswirkung zu haben, wenn man das so macht. Als ob dann die Schwingung des Amuletts, das Feld der Person dann irgendwie auch in diese Schwingung mit reinbringen wird. Besser wie mit Amuletten funktioniert es zum Beispiel bei Handauflegen. Ich finde, da ist es für die andere Person dann noch deutlich wahrnehmbarer. So ähnlich ist beim Amulett, nur dass ich keine Hand auflege, sondern halt einen Gegenstand auflade.
Ich stelle mir vor, dass das eigentlich mit der ganzen Person passiert, wenn sie aufwacht oder was man dazu sagen möchte. Oder langsam, dass die ganze Person aufgeladen wird mit der Stille. Oder stimmt das so nicht?
Ich glaube, es ist dann eher so, wie wenn man gerade in den eher so wie wenn man in den Wald geht und man merkt so diese Stille des Waldes und man fühlt sich dann frei und atmet dann leichter durch und denkt sich, ach, es war so ein stressiger Tag und jetzt irgendwie so schön hier, ich gehe gerade durch. Eher auf der Ebene, ich würde das gar nicht zu sehr mit Stille verbinden, sondern eher mit wohl besser fühlen oder mal durchatmen können oder ja.
Dann beim Handauflegen ist das so, dass du der Kanal bist, oder wie läuft das?
Genau, ja. So würde ich es beschreiben.
Also du machst auch Heilarbeit.
Ich habe früher eben schon schamanisch gearbeitet, da hat es immer geheißen, der Schamane macht nichts. Der öffnet faktisch sozusagen das Feld und lässt geschehen, wenn es jetzt Heilarbeit zum Beispiel betrifft. Das war für mich früher immer so ein verkopftes Verständnis, wo ich mir gedacht habe, ich müsste jetzt dann unbedingt in Trance gelangen oder ich müsste vorher trommeln oder dieses oder jenes Ritual machen, um dann irgendwie schamanisch arbeiten zu können. Das ist im Grund alles abgefallen. Es ist einfach das, was dann geschieht. Und aus der Intuition heraus beginne ich dann zu arbeiten, sozusagen aus der Stille raus. Aber ich muss jetzt nicht vorher wen abräuchern. Ich muss nicht indianische Gesänge machen. Das ist einfach alles weggefallen. Und es ist einfach unmittelbar das, was sich dann einfach ausdrückt in der Heilarbeit.
Und gibst du auch Satsang? Also, dass Menschen zu dir kommen oder Non-Dualität? Talks nennt das, glaube ich.
Ja, klar.
Da kann man auch deine
Online ist natürlich ein super Medium, wenn man einfach mehr Menschen erreicht. Ich wohne in einem kleinen Dorf im südlichen Niederösterreich und da gibt es halt auch nicht viele. Aber klar, am liebsten ist man in Persona, also mal gemeinsam spazieren zu gehen und dann drüber zu reden oder weiß ich nicht, wenn ich irgendwo in Urlaub bin, biete ich das dann auch sozusagen automatisch immer gleich mit an, weil ich mir denke, vielleicht freut sich wer, der gerade in Salzburg ist und möchte sich mal unterhalten. Es gibt eh so wenig Menschen, mit denen man drüber reden kann oder sollte. Weil manchmal kriegt man doch recht leicht einen Stempel aufgedrückt. Und wenn es dann aber Menschen gibt, die sich freuen und sich denken, schön, ich möchte ja gerne mal was machen, dann bin ich jederzeit offen und mache das natürlich gern. Ist für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe noch nie irgendeinen Cent verlangt für irgendeinen Talk oder auch für meine schamanische Arbeit. Das ist für mich einfach so dieser innere Call, der mich das einfach machen lässt, weil es mich einfach freut, dass mir das passiert ist, dass ich das so erleben kann und wenn ich das irgendwie weitergeben kann, dann gebe ich es weiter. So irgendwie, ja.
Ja, finde ich ganz gut. Keine Geldwechselspiele im Tempel, also den Spruch fand ich irgendwie, oder das, die Geschichte mit Jesus, die fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Weil man kann das ja eigentlich nicht verkaufen, ne? Also, naja.
Selbst verkaufen dann irgendwie, ja.
Ja.
Ich bin aber auch niemand böse, der damit seinen Lebensalltag bestreitet, alles gut und super. Ich habe einen sehr erfüllenden Brotjob, der mir das Leben ermöglicht und alles andere kann ich deshalb aus dem Herzen heraus auch machen, ohne dass ich bedenken muss, es kann sich dann vielleicht jemand nicht leisten. Oder ich müsste jetzt irgendeine Erfüllung, also ich wäre dann in einer Erwartung drin und müsste dieses oder jenes erfüllen, weil ja da gerade ein Mensch ist, der irgendwas dafür verlangt. Es würde mich dann so unter Druck setzen, dass ich es dann, glaube ich, gar nicht machen könnte. Aber ich weiß es nicht.
Einfach nicht lieber. Danke.
Aber Spenden nimmst du bestimmt an, wenn Menschen einfach was materiell zurückgeben wollen an dich.
Klar, wenn sie es wollen, ja, sicher. Spende ich dann aber weiter.
Hier ist noch eine Frage gekommen. Hast du noch genauso viele Gedanken wie früher? Oder hast du noch Gedanken?
Ich denke eigentlich recht wenig nach. Das klingt dann so, wie wenn auf der einen Seite Gedanken wären, auf der anderen Seite nicht Gedanken, aber tatsächlich tauchen wenig Gedanken auf. Ich überlege mir natürlich was, wenn ich in eine Situation reinkomme und dann poppt gerade was auf, wie mache ich jetzt dieses oder jenes. Aber sonst sind da im Grund keine Gedanken da, die mich so begleiten. Das, was halt der Ivan, genau, das nennen wir es so, das, was halt der Ivan so manchmal über Sachen nachdenkt, ist dann schon da, aber das ist eher das Bewusstsein, was das dann wieder beobachtet. Das Bewusstsein selber hat keine Gedanken.
Ich hatte noch eine zweite Frage, aber sie ist weg.
Ivan, unterscheidest du zwischen funktionellen Gedanken und so Gedanken, die einfach so aufpoppen? Also so funktionelle Gedanken hat, die halt so nötig sind fürs praktische Leben.
Genau,
Und
ja. Das wird es gut beschreiben, genau.
die sind wahrscheinlich genauso da wie vorher.
Ja, sicher, klar.
Und vielleicht sogar ein bisschen klarer, weil da nicht so ein so viel Fantasie immer mit dabei ist und Vergleiche mit Vergangenheit und so.
Genau das drückt sich dann klarer aus und ist dann einfach auch präsenter da als als funktionaler Gedanke über etwas, ja.
Noch eine kleine Frage zu dem, was du auch mit am Anfang erwähnt hast, nämlich westliche Mystik, dass du da auch Resonanz hast. Kannst du da bestimmte Personen oder Zitate sagen, die dich besonders angesprochen haben?
Es ist im Grunde ein Pfad, den es zu beschreiten gibt, der mystische Pfad des Westens. Ich möchte jetzt da nicht irgendein Autor hervorheben oder so, sondern es ist eher ein Pfad, den man beschreitet, der einen sich selber auch wieder näher bringt, aber auf einer anderen Ebene als die östliche Spiritualität macht, die da vielleicht oft noch eine Trennung eben reingibt zwischen dem Absoluten und dem Relativen und das Relative als Illusion erscheinen lässt, ist der westliche Weg eher ein allumfassender, der beides mit umfasst.
Ja, wie zeigt sich das praktisch so, wenn man sich zu einer bestimmten Richtung hingezogen wird? Also umgibt man sich dann vielleicht mit den Bildern von Menschen aus dieser Zeit oder die das gesagt haben oder meditiert man da drauf oder liest man Texte oder alles zusammen? Wie würdest du das beschreiben?
Aber es gibt im Westen mystische Schulen, denen man sozusagen beitreten kann, deren Bruder oder Schwester man werden kann. Und da folgt man halt einem gewissen mystischen Pfad, genau, den es dann zu beschreiten gibt.
Kannst du da ein Beispiel nennen von so einer Schule?
Den Rosenkreuzern zum Beispiel. Ja. Oder die Kabbala. Die westliche Kabbala zum Beispiel ist auch ein interessantes, mystisches Feld. Die Essenz ist überall die gleiche, egal ob Ost oder West. Bei mir war es halt so, es gab irgendwann mal den Zeitpunkt, da habe ich bemerkt, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Ich bin halt hier konditioniert und geprägt worden im Westen. Ich habe da natürlich mehr Resonanz zum Alltagsglauben, zu unserer Tradition, zu unseren Geschichten, auch zum Neuen und Alten Testament. Deshalb ist dann irgendwann mal der Fokus gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich beschäftige mich mehr mit diesen Wurzeln. weil das einfach nicht so in meinem Gewahrsein aufgetaucht ist, das Feld, mit dem ich mich beobachte. Es hat mich dann irgendwie hingezogen. Ich habe dort neue Themen entdeckt, die ich spannend und interessant finde. Auch die Betrachtung der Bibel aus non-dualem Blickwinkel heraus ergibt ganz spannende neue Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, mit denen sich viele Menschen schon beschäftigt haben seit Jahrhunderten. Und das finde ich einfach spannend zu erforschen. Ich will jetzt nichts draus ziehen, nichts erreichen. Auf der anderen Seite beschäftigt es mich und ich gehe einfach gern auf diesen Pfad.
Dann war Jesus auch ein Mystiker?
Klar. Das wird mir immer wieder gezeigt und bin jetzt auch nicht böse auf irgendwelche Religionen, die das alles in diese oder jene Richtung interpretiert haben. Das spielt alles für mich keine Rolle. Für mich ist es einfach schön, wenn ich mich damit beschäftige und ich aus meinem Bewusstsein raus die Essenz irgendwie drinnen spiegeln sehe. Und das gibt mir große Freude.
Ja. Was macht einen Mystiker zu einem Mystiker?
Indem er erkennt, dass hinter allem ein unfassbarer Schleier versteckt ist, den es zu erforschen gibt, der sich nicht fassen lässt, der sich nicht in Worte greifen lässt, der aber trotzdem omnipräsent ist und wenn schon so viel, also ich merke es jetzt bei mir zum Beispiel, so viel Interessen verloren gegangen sind an Sachen, die damals für mich wichtig gewesen sind, gibt es Ebenen in unserem gemeinsamen kollektiven Feld, die nicht so präsent sind, über die eher geschwiegen wird, die nicht so einen großen Raum einnehmen, weil sie vielleicht auch für unser gemeinsam kollektives Feld nicht unbedingt gedacht sind, um so präsent zu sein. Manche Sachen dürfen nicht unbedingt zerredet werden. Demokratie gut und schön, aber man sieht eh oft Wahlergebnisse und denkt sich dann oft, es gibt ein Wissen, was einfach nicht für alle da ist. Das klingt blöd, wenn ich sage, die Menschheit ist für manche Sachen nicht wirklich bereit, aber es gibt einfach tolle Ebenen, mystische Texte, die man erst ab einem gewissen Zeitpunkt erforschen kann, wenn man einfach selber mal vieles an Prägungen abgelassen hat und dann erst mal zu einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist man eigentlich bereit, sich damit zu beschäftigen, jetzt versteht man erst, was damit gemeint ist, man erlebt es selber, weiß ich nicht, bei der Kabbala zum Beispiel, der Baum des Lebens, man versteht, was die einzelnen Zephira bedeuten, was sie mit einem machen. Vorher waren es nicht irgendwelche mystischen Geschichten, die man gekannt hat, wo man sich dachte, okay, das ist jetzt was Jüdisches oder irgendein religiöser Hokuspokus. Plötzlich erkennt man die Essenz drinnen und erkennt, dass da so eine Tiefe und so eine Weite drinnen ist, die auch schon immer da gewesen ist, aber fürs normale Bewusstsein verdeckt sind. Und wenn diese Verklärtheit einmal weggefallen ist, sieht man das erst. Und kann damit was anfangen und kann auch in die Meditation gehen oder kann einmal den Fokus drauf legen und sich denken, ich beschäftige mich jetzt mehr mit diesem Teil. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben.
Wie weit man da selber aktiv wird und wie sich dem hinwendet, oder ob man das jetzt nur als Geschenk sieht, was vielleicht kommt oder nicht kommt, ja, ist das individuell einfach unterschiedlich oder empfiehlst du da irgendwas?
Ich sehe es zum Beispiel jetzt als Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, jetzt sind wir wieder beim inneren Call, weil ich mir denke, dadurch, dass ich mich damit beschäftige und sich diese Felder für mich in der Mystik öffnen, tue ich auch fürs kollektive Bewusstsein was, ohne das andere, was dafür machen muss. So wie wenn es meine Aufgabe wäre, mich damit zu beschäftigen, damit was ins Reine zu bringen. Und dadurch, dass bei mir im Reinen ist, ist wieder für uns alle gut. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist so eine Art Arbeit im Hintergrund, die man macht für alle. Und man tritt es halt nicht breit, man redet nicht drüber, es herrscht Verschwiegenheit. Es ist aber trotzdem da und es tut sich was.
Und es passiert, das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt, irgendwie ohne einen Anspruch, irgendwie, dass es einen Effekt hat. Ne? Also es passiert einfach aus Freude an dem, was passiert.
Ne? Ja, genau. Aus Freude, aus, eben wie gesagt, eben auch aus Interesse, aus dem inneren Call heraus, das einfach zu tun, sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich will keine Sidi-Fähigkeiten haben. Das liegt nicht in meinem Fokus. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch spannende Thematiken, mit denen man sich auch beschäftigen kann, zum Beispiel, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, weil es immer viel zu verkopft gewesen ist oder der Verstand versucht, dieses oder jenes zu können. Tatsächlich kann der Verstand aber nichts erreichen.
Hast du noch Lust, was zu deiner Lebensgeschichte zu sagen? Also hast gesagt, du bist in Italien geboren. Wie bist du nach Österreich gekommen? Und hat Ivan, der Name, deutet das auf eine russische Herkunft deiner Eltern oder sowas an?
Nee, gar nicht. Mein Großvater war bei den Brigaden in Italien und wenn man Don Camillo und Pippone kennt, weiß man, dass Italien auch eine recht lange kommunistische Vergangenheit hat und deshalb vielleicht der Name. Ich habe aber sonst nicht wirklich was mit Russland zu tun. Meine Mutter hat in Italien studiert, hat dort meinen Vater kennengelernt. Ich habe ein paar Jahre dort gelebt. Die süditalienische Mentalität war dann in den 70er Jahren für meine Mutter, die recht freiheitsliebend gewesen ist, doch ein bisschen bedrängend. Und dann ist sie mit mir wieder nach Österreich zurückgekehrt. Ich bin dann in Salzburg aufgewachsen, habe in Salzburg und in Innsbruck studiert. So kommt dann eines zum anderen. Bin jetzt Familienvater, habe zwei Kinder.
Hat sich was geändert in deinem Verhalten deinen Kindern gegenüber?
Auch ein guter Punkt. Da habe ich oft so einen Knappern gehabt früher, weil ich mir dachte, wie könnte ich das jetzt schaffen, dass meine Kinder nicht aus der Einheit sozusagen rausfallen ins relative Weltgeschehen und ihnen dann der Blick verklärt wird, ich muss doch dieses oder jenes tun oder diesen Kanal offen halten. Das spielt alles im Grunde überhaupt keine Rolle mehr. Das war dann auch irgendwie nur so eine Prägung, die ich noch gehabt habe. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und das erleben meine Kinder so mit. Mit dem wachsen sie auf und damit ist es auch gut so. Ich muss niemanden retten, muss meine Kinder jetzt nicht retten vor der schlimmen Dualität des relativen Bewusstseins. Es ist alles gut so, ja.
Noch eine Frage zum Thema Traumata. Also in der spirituellen Szene gibt es auch etliche Leute, die haben so die Einstellung oder die erleben es so, dass sie erst ihr Trauma heilen müssen und sich dann eigentlich der Spiritualität wirklich erst richtig zuwenden können. Siehst du das auch so, dass es so Menschen geben kann?
Klar, sicher. Wenn es wer so empfindet, dass das faktisch so einen großen Raum einnimmt, um dann vielleicht irgendwie freier zu werden und dann den Fokus auf was anderes zu legen, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Ja, muss aber nicht so sein.
Ja. Würdest du eventuell einen Menschen, der zu dir kommt und von dir Heilung, oder durch dich oder durch den Kontakt mit dir Heilung zu erfahren, dass du sagen würdest, aber ich finde vielleicht, es ist irgendwie vielleicht erstmal nötig, dass du zu einem Traumatherapeuten gehst.
Ja, jedenfalls. Jedenfalls, ja. Das schon. Das sind andere Aspekte. Ich würde da nie was ausschließen. Ich finde es auch ganz wichtig, an diesen Teilen zu arbeiten oder die Psychotherapie in Anspruch zu nehmen oder andere medizinische Behandlungen. Es nimmt ja trotzdem einen Raum ein, im Verstand. Man fühlt sich nicht gut. Es schränkt einen ein, es macht einen klein. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, dass daran gearbeitet wird, soll man das auf jeden Fall machen.
Hast du dich schon mal mit dem Thema Missbrauch in der Spiritualität beschäftigt? Also, dass Lehrer auf jeden Fall, dass es so nach außen sie aussieht, dass sie ihren Einfluss und die Resonanz, die Menschen zu ihnen haben, missbrauchen, um persönlichen Vorteil daraus zu gewinnen. Also ist das einfach nur ein, also wenn ja, auch wenn du das erlebt hast, ist das einfach nur ein Phänomen, was du neutral siehst, oder wie ist da deine Erfahrung?
Schwer zu sagen. Habe ich natürlich erlebt oder mitbekommen, oder denke ich mal manchmal so und weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist. Ich finde es nur spannend, dass sich manchmal so ein spirituelles Ego dann um die Person des Erwachten aufbaut, dass sich dann so ausdrückt, dass sich diese Abhängigkeiten ergeben. Ich zweifle um keinen Deut, dass diese Menschen nicht erwacht sind. Tatsächlich gibt es dann aber oft eben so ein Ego, was sich in der Präsenz zeigt und das dann halt auskostet, sich so darzustellen und so zu geben. Klar ist es so, dass die Person, die dann sich dem hingibt oder sagt, okay, das ist aber genau das, was mich an diesen Lehrer so anzieht, ich gebe mich dem hin, mir ist es vielleicht auch bewusst, dass das so ist, das dann auch wieder okay ist. Für mich wäre es halt nichts, aber schafft auch Sicherheit, ist vielleicht auch manchmal so wie die Verantwortung an einen Meister oder Lehrer abzugeben und sich dann zu denken, da bin ich vielleicht aufgehoben, ich höre mehr auf das, was er mir sagt und lasse mich mehr führen, wie selber in dieser Phase des Lebens meinen eigenen Weg zu gehen. Also es passt im Grunde auch, ja.
Wie siehst du das Thema Resonanz? Also ich erlebe so, dass es eine gewisse Grundresonanz zu einem Menschen braucht, um überhaupt sagen zu können, der ist authentisch oder den erlebe ich als nicht authentisch. Also wenn diese Grundresonanz nicht da ist, dann erlebt man Menschen vielleicht ganz anders wie jemand, der zudem eine Grundresonanz hat. Und da ist dann besser vielleicht gar nichts über den Menschen
zu sagen.
Erlebst du das auch so?
Ja, absolut, genau. Dann kann ich das auch nicht miterleben, weil, also aus seiner Warte heraus so erleben, weil es dann vielleicht bei mir gar nicht so die Resonanz gibt. Und da maße ich mir dann auch gar nicht unbedingt an, das abzuurteilen, weil ich mir einfach denke, bei mir gibt es halt diese Resonanz nicht. Ich muss mich ja nicht damit beschäftigen, aber auch gut so, ja.
Und siehst du es als was ganz Natürliches an, dass man zu manchen Menschen eben Resonanz hat und zu anderen nur zu manchen sehr viel und zu anderen dann überhaupt keine?
Ja, das hat sich auch durchs Erwachen nicht verändert. Auch wenn ich jetzt aus dem Herz heraus durchs Leben gehe, gibt es ja diese Resonanz oder Dissonanz noch immer, die in Erscheinung tritt. Und die hat auch ihren Platz. Ja. Die lässt mich auch mal mit was nicht einverstanden sein und sagen, das auch bei Lehrern vielleicht, wo ich mir denke, das finde ich jetzt aber nicht okay, dass die Person jetzt so ausgebeutet wird oder für die, weiß ich nicht, diese oder jene Summen dafür bezahlen muss oder egal was. Aber es ist auch okay so. Das ist dann halt meine Dissonanz zu der Thematik. Ich spreche es dann vielleicht auch an, wenn sich die Situation so ergibt. Aber es ist im Grunde beides gut. Es ist beides dann da einfach.
Und ist es für dich eine besondere Freude, wenn du jemanden begegnest, wo du das Gefühl hast, der kommt genauso vom Herzen her oder lebt vom Herzen her, so wie du, oder spielt das keine Rolle, wie es beim anderen Menschen ist?
Na schon, sicher, ja. Wenn man dem gleichen Call folgt sozusagen und ich finde, man merkt es dann auch irgendwie im auf energetischer Ebene, wenn man in die Begegnung einfach geht, dass man diese Freude miterlebt, dass beide einfach sagen können, man hat, also egal jetzt, ob das was Dauerhaftes ist oder ob es nur Eindrücke sind, die man vielleicht auch mal gehabt hat, vom Erwachen, die eine Person mit einem teilen möchte, das macht dann überhaupt keinen Unterschied. Man weiß, über was man redet sozusagen, gemeinsam kann das teilen, kann sich drüber unterhalten, so wie mit euch allen jetzt hier. Das ergibt einfach eine Freude für mich. Ich finde das einfach schön. Mit vielen Menschen kann ich das sowieso nicht machen, beziehungsweise habe auch abgelassen, mit meinen Arbeitskollegen drüber zu reden oder anderen Menschen, wenn es sich halt nicht gerade so ergibt und wenn dann Menschen da sind, mit denen ich mich austauschen kann, die vielleicht auch eine andere Meinung haben. Vielleicht ist es dann gerade der Guru, der sich auf den Thron setzt. Die Essenz ist überall die gleiche, bei ihm und bei mir, und ich freue mich dann trotzdem, ihm zu begegnen. Ja.
Könntest du nochmal deine Angebote aufzählen? Also du hast es so ein bisschen erwähnt. Also was bietest du an vor Ort oder und was übers Internet?
Talks oder Satsang ist egal, das sind auch nur Begrifflichkeiten. In Person oder online. Am liebsten mache ich aber gern so Einzelgespräche, weil ich merke, dass sich dann öfter die Leute mehr öffnen, wie wenn es so Gruppengespräche sind. Also so Face-to-Face-Gespräche. Das ist eher so mein Fokus.
Und das geht über Skype oder Zoom oder über Telefon?
Natürlich immer am liebsten in Person direkt, aber wie auch immer. Es kann auch übers Telefon sein. Oder Zoom, Skype. Mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten. Genau.
Und wenn du jetzt in diesem Zusammenhang mit Menschen öfters Kontakt hast, öffnet sich dann irgendwie nochmal was Intimeres oder Näheres? Oder wie würdest du das beschreiben? Also sogar bis hin, dass du sagst, das ist eine Art Schüler von dir.
Das finde ich schön, wenn diese Begleitungen über einen längeren Zeitraum sind und eben nicht nur einmal sind. Deshalb mache ich es lieber, wenn diese Gespräche öfter sind, oder sage den Leuten dann auch von Anfang an, wenn ihr das wollt, wäre es mir lieber, wenn man sich vielleicht mal am Anfang kennenlernt und wenn man merkt, es passt, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, weil es eine andere Art der Nähe schafft. Es gibt Schüler, die dann auch Freunde werden, oder Freunde, die dann Schüler werden. Das schafft eine ganz eine andere Nähe. Das mag ich eigentlich fast lieber. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Schüler und Freund?
Ist eine andere Art der Begegnung in dem Moment, wo man sich als Lehrer sozusagen begegnet, weil dann der Fokus auch wieder auf anderen Sachen liegt. Da gebe ich mich dann sozusagen bewusst in einer anderen Rolle. Dann bin ich halt nicht gerade der Freund, sondern bin der Lehrer, und da ändert sich dann auch im Umgang was. Das ist so, wie wenn man gemeinsam dann in einen Subraum eintritt, in dem dann eben Satsang passiert. Satsang selber hat ja eine ganz eine eigene Energie, die auch irgendwie spürbar ist. Ich mache auch manchmal so Zoom oder Skype an Begegnungen, wo gar nichts gesprochen wird, die auch nicht wirkliche Meditationen sind, sondern wo wir einfach alle gemeinsam sitzen und nicht sprechen, sondern einfach nur in dieses Feld der Stille eintauchen. Und so ähnlich ist es beim Schüler-Lehrer-Verhältnis. Da ist dann eine ganz eine andere Energie da, und dann führen wir für eine Zeit ein Gespräch, wo der Fokus einfach auf dem Erwachen liegt, und nachher sind wir wieder Freunde. Also ja, es ist einfach den Fokus auf was zu setzen und dann Feld zu öffnen.
Also ich kenne es auch, dass es gibt Menschen, die erlebe ich, aber erlebe ich auch beides. Also sind Freund und Lehrer für mich, und das vermischt sich auch, und das ist überhaupt kein Widerspruch. Also finde ich gerade besonders schön eigentlich.
Genau. Und ich gehe dann nachher mit dem vielleicht auf ein Bier. Und vorher haben wir aber den Fokus im Gespräch oder in der Begegnung. Und
Ja, und selbst beim Bier trinken kann es auf einmal dann eine Frage aufpoppen vielleicht und dann hat es einen Satsang-Charakter.
Ja, genau.
Gut, wir haben jetzt kein Bier, ich habe noch Tee bei mir stehen. Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen?
Mir ist nur eine Frage noch von vorhin gekommen, die ich vergessen hatte in dem Moment an. Denkst du, man kann, besteht die Möglichkeit, dass jemand sowohl erwacht ist, als beispielsweise auch als, du hast ja vorhin beschrieben, dass du vorhin nicht mehr, also früher nicht mehr dann als Rechtsanwalt so das, was du früher gemacht hast, so hattest arbeiten können, weil es da eben oft ja um Profit geht und nicht wirklich um den Menschen. Denkst du, es besteht die Möglichkeit, dass jemand erwacht ist und trotzdem sich in so einem Umfeld befindet, oder denkst du, das muss dann auch irgendwann, das hört dann auf, so Sachen?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Bei mir ist ja damals das Erwachen erst nachher gekommen, nachdem. Es ist einfach beim Erwachen einfach so gewesen, dass so viele Sachen weggefallen sind oder sich so klar gezeigt haben, dass die einfach keine Bedeutung mehr im Leben haben oder die mir einfach nicht gut tun, dass sich da vieles dann einfach automatisch gereinigt hat. Ob man jetzt Bankdirektor sein kann und erwacht ist, wir wissen, es gibt ein prominentes Beispiel dafür in Indien, ist es auch möglich, dass das so passiert. Also ja, schon.
Welches prominente Beispiel? Hast du das beim Namen?
Ich glaube, war es nicht eh auch Ramesh Balsekar, der Präsident
Genau.
der indischen Bank gewesen ist?
Ja, genau.
Ja.
Auf
Ah,
jeden
okay.
Fall Präsident für Bombay, glaube ich, ja. Oder sowas, ja.
Okay. Naja, gut, du hattest das ja vorhin auch schon im Gespräch, dass sich auch Dinge noch ausdrücken können, auch wenn jemand erwacht ist, wo sich denn die Leute was auf das Erwachtsein, das sozusagen auch als Profit nehmen. Ja, das heißt, es kann einfach auch alles auftauchen.
Bei mir war es eben der Burnout, der mich aus dem Ganzen rausgebracht hat, der halt mich irgendwie wachgerüttelt hat. Also ich muss dazu sagen, ich hatte in meiner Jugend einmal eine Marienerscheinung, die da bei mir ein Feld geöffnet hat, was mich dann eine Zeit lang begleitet hat und nicht mehr losgelassen hat. Und diese innere Stimme, die ich dann seit damals gehabt habe, hat mich eigentlich immer begleitet gehabt. Auch in der Zeit, wo ich juristisch tätig war, war die eigentlich ständig präsent. Und diese Stimme hat mich dann anscheinend so wachgerüttelt, dass sie gesagt hat, du selber brichst nicht aus, jetzt zeige ich es dir mit voller Härte, indem ich deinen Körper mal so richtig an seine Grenzen bringe. Und das war dann so die Initialzündung dafür.
Und du machst diese Einzelsitzung auch ganz, ohne dass du was dafür verlangst, ne? Nur auf
Ja,
Spendenbasis.
ja. Ja, auch nicht auf Spendenbasis wirklich. Also, ja.
Ist das denn dann stimmig für
Ich
dich an,
schreibe
wenn du?
immer gern dazu, mein Energieausgleich ist die Begegnung, weil es mich einfach freut, in dem Moment den Menschen zu begegnen. Das ist für mich der Ausgleich. Ja, mit oder ohne Spende. Also ich
Und du
schreibe
setzt
nicht, ich schreibe nicht mehr, manchmal schreibe ich es dazu, meistens aber nicht. Also auch nichts von Spenden oder so. Ja.
Okay, und du nimmst dir einfach zeitlich, packst du dir so viel rein, wie du wirklich schaffst. Ich meine, wenn du noch Familie, einen Job hast und dann auch noch das machst, ohne unentgeltlich, das ist ja schon viel dann auch.
Klar, sicher.
Okay.
Klar nimmt das viel ein. Aber wie gesagt, der innere Call lässt mich nicht anders machen. Es gibt für mich nichts Schöneres, wie in diesem Feld zu sein und das in jedem Augenblick zu erleben und zu sehen, wie sich immer wieder Neues auftut und sich Neues zeigt und man steckt mittendrin und erlebt das alles. Und ist aber vorher immer so wie hypnotisiert durchs Leben gegangen, dass ich einfach nicht anders kann. Das ist so wie, hey, liebe Leute, da gibt es noch was anderes. Ihr glaubt es nicht. aber unsere wahre Natur ist eigentlich ganz anders und das ist so mein Antrieb. Ich mache das mittlerweile schon seit fast 10 Jahren, weil es einfach nicht anders geht. Ja.
Wow. Okay, hast du da auch manchmal zu viele Anfragen dann?
Nee.
Nee, es geht. Okay, hält sich noch in Grenzen. Okay. Vielleicht kommt das jetzt noch, wenn du.
Wie auch immer. Es ist auch öfter so, wie es ist. Ja.
Und frag Nachbar dich an.
Hm?
Vielleicht fragst du ihn an.
Ja, ich meine, wenn das jetzt viele Leute sehen, sind vielleicht viele davon noch angetan, ja. Und redest du mit deinen Kindern da auch so drüber?
Ja, schon.
Mhm. Okay, und die sind dafür auch offen? Ja,
mein schamanisches Weltbild oder eben auch die Naturgeister, Naturwesen oder Pflanzenspirit, das ist alles Teil von dem, was ich ihnen vermittle. Ist immer ein bisschen eine Gratwanderung natürlich. Was erzählt man jetzt weiter, weil ja die Kinder ja trotzdem im Alltag sind und dann irgendwie im Kindergarten ihre Sachen erzählen oder so. Aber ja, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Ja.
Findest du da einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen im Zugang?
Ja, schon. Klar, schon. Mhm. Ich bin gern mit Kindern umgeben, weil die einfach noch diesen Kanal so offen haben und zum Teil auch als menschlicher Ebene irrsinnig brutal, also gemein sein können oder einen mal beschimpfen oder Ding. Aber das ist für mich authentischer in dem Moment als oft diese Geschichten des Alltags. Also da lasse ich mich lieber gern mal von meinem Sohn beschimpfen und sage, Papa, du... Hm? Aber... Ja, das ist halt gerade das, was er unmittelbar empfindet. Und das ist mir lieber so wie Geheimniskrämerei.
Ja.
Hattest du von den Flüchtlingen schon mal einen, der interessiert war an Satzang oder so? Oder ist dir da irgendwie was aufgefallen? Oder ist das gar kein Thema?
Nee, das ist kein Thema. Ich arbeite in einer katholischen Organisation. Da bin ich eher bedeckt.
Ich habe mal einen Flüchtling getroffen, der eindeutig Einsichten hatte, der aber wahrscheinlich durch so extreme Zustände, der hat auch von der Stille gesprochen.
Mhm. Es ist manchmal eher im afrikanischen Kulturkreis so, dass die Menschen oft einen ganz anderen Art der Begegnung haben, vor allem wenn der Blick der Menschen noch klar nach vorne gerichtet ist und nicht am Boden, sprich sie nicht so bei uns verängstigt sind, dass sie gar nicht mehr so drüber erzählen, was mit ihnen los ist. Da merke ich oft von Anfang an, dass die einfach auch eine ganz eine andere kulturelle Prägung haben und ich dann auch leichter über solche Themen reden kann, im Speziellen schamanische Themen, wo ich einfach weiß, da ist der Zugang da. Dann spreche ich halt solche Themen auch dann. Sie freuen sich dann sehr und denken sich, wow, das ist ein Europäer, der das versteht, was ich gerade erzähle, aber an und für sich halte ich mich da eher bedeckt. Ja. Im Islam manchmal mache ich es vielleicht, dass ich mal kurz über den Islam rede, wenn ich merke, der ist mir sehr interessiert und dann über den Sufismus vielleicht einen Zugang zu den Menschen schaffe, dann, weiß ich nicht, hängen bei mir im Büro auch ein paar so sufistische Zitate und die lesen sich die durch und denken sich, aha, ein schönes Zitat, aber mehr rede ich dann auch wieder nicht. Also.
Meinst du, dass im Grunde genommen also jede Religion auf das eine hinweist, wenn man es in der Tiefe irgendwie sieht?
Ja, genau. Genau. Hm.
Irgendeiner hat mal gesagt, es ist halt ein Berg und es ist ja egal, von welcher Seite man da hochgeht. Oder die Wege.
Das ist so spannend, genau. Die Essenz daraus zu picken. Ja.
Und jeder Mensch ist ja auch anders. Der braucht vielleicht einen anderen Weg.
Eben, genau. Der andere braucht vielleicht auch seinen Guru, der ihm sagt, was er tun und lassen soll. Und der andere braucht halt seinen Papst, der ihm das sagt. Ja, warum nicht? Ja.
Oder manche brauchen gar nichts, sind ja gar nicht dran interessiert.
Sind gar nicht dran interessiert, genau. Aber der Fokus in der Kunst, die auch immer ein schöner Ausdruck des Absoluten ist, oder bei was anderem, ja.
könnte mir sogar vorstellen, dass Drogen und Alkohol eigentlich auch, naja, auf sehr ungesunde Weise da mal kurz vielleicht. Na gut, das war jetzt nicht so
Na, ja.
gesagt, aber.
Na, ich weiß, was du meinst, kann auch sein, ja, sicher. Müsste dann den Fokus mal auf was anderes legen und sich dann ein Feld eröffnet, die einen über andere Sachen nachdenken lässt oder was anderes zeigen, ja.
Ja, gut, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt, dass wir jetzt aufhören könnten, dass wir unser Interview beenden könnten. Vielleicht, wenn noch Fragen da sind, können wir auch gerne nochmal ein Interview mit dir machen. Ich fand das jetzt sehr schön und berührend. Ja, oder habt ihr jetzt noch sehr dringende Fragen, die unbedingt, oder hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, Ivan?
Ich muss dringend auf die Toilette.
Ja, gut.
Das ist das Thema. Na, na sonst alles gut. Ja.
Okay. Ja, dann herzlichen Dank euch und liebe Zuschauer, dass ihr so lange geschaut habt. Ja, vielen Dank.
Danke. Danke, Ivan, auch für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, bitte, gerne. Ja,
Dankeschön.
Danke.
Danke, Wolfgang. Danke, Yvonne. Danke, Wolfram. Danke, Martha.